Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich coache Menschen mit und ohne Hund und bin den vielen Menschen-Hund-Teams, die sich mir anvertrauen, sehr dankbar. Ich lerne so viel und jeden Tag von euch. Und es ist wunderbar, meine Erfahrung und das Konzept Kynagogik in die Welt tragen zu dürfen. Denn nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem Thema »Dabei sein ist nicht alles« oder »Zwischen Alltag, Abenteuer und Ruhebedürfnis« beschäftigen. Mach es dir gemütlich, spitz die Ohren und lass uns beginnen. Meine Eingangsfrage ist, ist es sinnvoll, einen Hund immer im Alltag um sich zu haben? Tja, auf der einen Seite nein, denn nicht jeder Hund ist jedem Alltag gewachsen. Warum nicht und ob wir damit und was wir damit vielleicht tun können, das werden wir uns anschauen. Und gleichzeitig, ja, wäre schon irgendwie auch schick, weil Hunde als sozial lebende Beutegreifer eigentlich in einem Hunderudel fast nie allein wären. Tja, und was machen wir jetzt damit? Das ist die große Frage. Wir können uns also ja damit auseinandersetzen, woran es denn liegt, dass einige Hunde den Alltag besser meistern als andere. Und da kann man zum einen sagen, dass da rassespezifische Veranlagungen sind und Genetik. Das betrifft vor allen Dingen die Sinnesleistung, so den Punkt, okay, was bringt ein Hund mit? Besonders feines Gehör, besondere Aufmerksamkeit, besondere Konzentrationsfähigkeiten, also eine sehr große Reizoffenheit insgesamt, die vielleicht daher kommt, dass der Hund ein Hütehund ist und in der Einöde irgendwo ein paar Schafe hüten soll, ohne Flugzeuge, Verkehr, laute Straßencafés, Fußgänger, die einen anfassen möchten und so weiter und so weiter, sondern dass ein Hund vielleicht dazu gezüchtet wurde, sich in einer sehr reizarmen Umgebung maximal konzentrieren zu können auf bestimmte ausgewählte Reize. Wenn ich diesen Hund dann in einen Alltagsreiz setze, kann das sehr schnell überfordernd sein. Das ist so. Und es gibt eben auch Hunde, die sind da so ein bisschen robuster. Die sind so ein bisschen anders gezüchtet. Die sind nicht dazu gezüchtet, sich ausschließlich und jederzeit und in jedem Moment sofort auf den Reiz zu stürzen. Mit den Ohren, mit der Nase, mit den Augen, mit allem, was sie so haben. Und die sind vielleicht so ein bisschen, ich nehme jetzt mal einen gesunden Labrador zum Beispiel, der ist schon auch ein bisschen dazu gemacht, wenn der so normal veranlagt ist, dass der zwar natürlich sensibel ist und natürlich eine verdammt gute Nase hat und auch die Ohren funktionieren, aber diese Hunde sind sogenannte Jagdhunde nach dem Schuss und das bedeutet, dass sie ganz gut im Normalfall, ne? Wir reden immer von der Grundausstattung, die irgendwie gut geklappt hat. Also im Normalfall ist es ein Hund, der ganz gut auch ignorieren kann, dass etwas passiert. Weil theoretisch würden die vielleicht unterm Hochsitz liegen, warten, bis die Enten geschossen sind oder irgendwo, ne, am Gewässerrand und würden dann Enten aus dem Wasser holen, ähnlich wie Golden Retriever etc. Selbstverständlich ist Genetik nicht alles und auch nicht jede Rasse wird auf ein gutes Nervenkostüm gezüchtet. Da wird leider nicht immer drauf geachtet. Und natürlich haben wir auch kunterbunte Mischlinge, wo vielleicht ein hochsensibles Nervensystem mit einem anderen hochsensiblen Nervensystem zusammentrifft und es dann ein extrem explosiv hochsensibles Nervensystem ist. Also ich sage nur Stichwort Reaktivität. Vielleicht mögt ihr da noch mal in den Podcast Nummer 12 reinhören, reaktiver Hund. Und wir haben also in der spezifischen Veranlagung, in der Genetik festgelegt, welche Sinnesleistungen, welche Wahrnehmungsfähigkeiten, aber auch welche Sensibilität, also welche Reizempfänglichkeit da ist und eventuell auch, wie diese Reize verarbeitet werden können. Und selbstverständlich möchte der Schäfer oder jemand, der einen Vorstehhund hat, der möchte natürlich nicht, dass der das Reh laufen lässt beziehungsweise nicht anzeigt und es übersieht, weil er gerade auch mit ein bisschen Sonne genießen beschäftigt ist, sondern da ist das Reizweiterleitungssystem so, da ist die Aufmerksamkeit so und da sind auch die Leistungsfähigkeit der Sinnesorgane so, dass alles bemerkt wird. Alles, was sich bewegt, was knistert, was knackt, was irgendwie riecht etc. Und es kann sehr, sehr, sehr gut sein und die Wahrscheinlichkeit ist ungleich höher, dass beim Hund, der etwas weniger stark in dieser Richtung veranlagt ist, dass der das eben nicht so gut wegschalten kann, der nicht so gut selektieren kann oder priorisieren kann. Was ist jetzt wichtig? Was brauche ich jetzt vielleicht nicht? Was kann ich mal beiseite lassen? Das heißt, das Nervenkostüm und die Sensibilität für Reize und eben die Fähigkeit des Gehirnes, Reize ja auszuschalten, zu ignorieren und bestimmte wichtige Dinge zu priorisieren, das ist nicht jedem Hund gleich gegeben. Und das haben wir so gewollt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dazu auch nochmal in den Podcast Nummer 19, Reizintegrationstraining, reinhören. Das ist auch nochmal, das hat auch was damit zu tun und das passt sehr gut zu dieser Geschichte. Und dann haben wir natürlich, also wenn wir davon ausgehen, wir haben eine rassespezifische, also genetische Veranlagung und da ist alles ganz toll gelaufen, dann ist das schon mal etwas, was uns hilft einzuschätzen, wie ist dieser Hund? Ist es vielleicht auch ein Hund, der ein extrem stark veranlagtes Territorialverhalten hat, der sagt, okay, alles, was nicht zu Hause ist, ist fremd und wild und ja, macht mir Aufregung, weil ich auf andere Hunde, andere Menschen, andere Autos, anderes irgendwas treffe. Und das ist für mich schwerer wegzustecken als für einen Hund, der sagt, ach, man kann hier schön Mäuschen jagen und man kann da schön Mäuschen jagen und man kann hier eine Wurst klauen und man kann da eine Wurst klauen. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Auch das steckt in der Veranlagung drin. Und zu dieser Veranlagung, die wir wollten, die wir über zum Teil Jahrtausende gezüchtet haben, Spitztypen, Herdenschutzhunde, verschiedene Jagdhunderassen sind verdammt alt. Ne? Also jagdliche Doggen zum Beispiel, die gab es schon bei den alten Römern und bei den Griechen. Dazu kommt dann aber auf jeden Fall noch die individuelle Erfahrung, also sozusagen die Biografie eines Hundes. Und dazu gehören eben zum Beispiel traumatische Lebenserfahrungen. Nicht nur jeder Tierschutzhund, auch da gab es einen Podcast dazu, Thema Tierschutzhund. Aber nicht nur oder viele Tierschutzhunde, sondern auch Hunde bei Züchtern, die es zwar gut gemeint, aber vielleicht nicht ganz so gut gemacht haben. Oder die überforderte Hundemütter halten oder wo die Hundegruppe, die mit dem Hund umgeht, viel zu groß ist oder es zu viel Action gegeben hat im Haus. Da können traumatische Lebenserfahrungen zum Beispiel das Nervenkostüm dahingehend beeinflussen, dass es eben eher auf Gefahr orientiert ist als auf Entspannung. Och, ist ja nett. Und auf Neugier und auf Erkundungsverhalten und sowas in der Art, sondern mehr auf, oh Gott, ist das gefährlich? Muss ich ausweichen? Kann ich hier irgendwo weg? Nein, ich kann nicht weg. Oh Gott. Das wäre das Ergebnis von traumatischen Phasen. Das Gehirn halt entscheidet, okay, das Wichtigste ist Gefahrenvermeidung. Nicht Chancenverwertung, sondern Gefahrenvermeidung. Darüber werden wir in der Zukunft irgendwann in einem Podcast oder mehreren Podcasts zum Thema Trauma beim Hund noch sprechen. Aber hier sei dem erstmal Genüge getan damit. Und wir haben natürlich im Hundeleben sensible Phasen, wo Hunde, ja, ich sage jetzt mal nicht ein für alle Mal lernen, mit Reizen umzugehen, aber wo es ihnen leichter fällt, Reize bewertungsfrei in ihr Leben einzulassen. Und das ist eben so die erste sensible Phase. Das ist dann, wenn die so anfangen, die Sinneswahrnehmung eigentlich so stark zu entwickeln, wo die Augen aufgehen, die Ohren aufgehen, so ab der dritten Woche bis, könnten wir sagen, achte Woche. Das ist eine sehr sensible Phase, wo Umweltreize in einem gut gemachten Rahmen und mit genug Pause und Ruhe dazwischen gut verarbeitet und gut etabliert werden können, wo diese Reize, die dort entstehen, integriert werden können in das Nervensystem und wo dann klar ist, okay, es gibt halt mal Krach. Natürlich nicht ständig und nicht immer und nicht unberechenbar, aber wenn es mal laut ist oder nur so Alltagsgeräusche wie Waschmaschine, Staubsauger und so weiter, Flugzeuge, sowas gibt es eben mal. Und das ist etwas, wenn diese Phasen entweder übermäßig aktiv gestaltet wurden, auch das kann ein Nervensystem überfordern und auch dann in dieses Umschalten kommen, dass es auf Gefahr orientiert ist und nicht auf Chancen oder eben traumatische Erlebnisse und viele andere Life-Events, wenn man das so nennen möchte, beeinflussen natürlich, wie ein Hund in der Lage ist, in den Alltag zu gehen. Also neben der genetischen Veranlagung, neben der rassespezifischen Veranlagung, der sozusagen auch dem veranlagten Zentrum der Persönlichkeit, also dem Temperament, bin ich eher extrovertiert, introvertiert und der Vulnerabilität für äußere Reize, der Vulnerabilität oder der Ausstattung, psychisch sensibel oder sogar hypersensibel zu sein, gibt es eben noch diese individuellen biografischen Erlebnisse, die beeinflussen, wie gut kann mein Hund mit Reizen umgehen, wie darf die Dosis sein. Und ist er überhaupt in der Lage, mit unseren Alltagsreizen, wie ich sag mal, Besuch im Café, Restaurant, am Fußballplatz, wenn die Kinder spielen und so weiter, umzugehen oder nicht. Und was dann noch dazu kommt, ist die Persönlichkeit des Menschen. Und da haben wir ein ganz großes Thema in der Projektion oder in der Spannung und Stimmungsübertragung. Wir haben einmal zum Beispiel im Podcast Nummer 16, da geht es um Leinenführung und Leinenhandling, haben wir etwas zu dem Thema Spannungs- und Stimmungsübertragung, was sich durch die Leine mitteilt, die im Normalfall auch im Alltagsgeschehen am Hund ist. Insbesondere natürlich in potenziell gefährlichen Umgebungen, das ist ja klar. Also wenn ich selber eigentlich nicht entspannt bin und wenn ich ziemlich hektisch zu einem Termin muss und sage, Hund muss eben mit, weil ich habe gar keine Zeit, mit dem spazieren zu gehen, dann kann es eben gut sein, dass diese Spannung, die ich dann habe, diese Hektik, die ich habe und nebenbei muss ich noch zwei Anrufe machen, die sind nun nicht gerade förderlich für meinen Hund, weil Stimmung überträgt sich, Spannung überträgt sich. Das sind die Spiegelneuronen, das sind sozusagen die Zentren der Empathie und der Wahrnehmung, wie geht es dem anderen, also in dem Fall uns Menschen, die den Hund dazu veranlassen, mitzufühlen, mit in die Stimmung zu geraten. Und da ist so ein Ding, da sollten wir ehrlich mit uns sein. Wie sind denn wir so? Und warum wollen wir denn den Hund auch in den Alltag mitnehmen? Haben wir die Idee, dass es dem Hund vielleicht gut tun könnte? Haben wir die Idee, dass es eine Bereicherung sein könnte? Oder geht es nur darum, dass wir irgendwie das anders nicht verwaltet bekommen? Das wäre ziemlich fies. So. Dann können wir uns mal fragen, was sollte ich denn eigentlich beachten, damit mein Hund mich möglichst oft oder möglichst entspannt und möglichst für den Hund auch irgendwie, ja, eben lernfördernd und nicht überfordernd begleiten kann. Also ganz wichtig ist da zu sagen, es darf und muss und kann und soll zwischen diesen Aktivitätsphasen also im ganzen Tag müssen ausreichend Ruhephasen sein. Es kann nicht sein, dass ich sage, okay, ich habe jetzt einfach einen stressigen Tag vor mir. Der Hund muss jetzt mal eben mit der Bahn 2 Stunden dahin fahren. Dann haben wir da irgendwie einen Workshop von 3 Stunden. Dann muss er mit aktiv im Raum sein und am besten darf er da noch mitspielen. Dann gehe ich ja mit der ganzen Seminargruppe dort essen. Da ist er natürlich dabei und liegt da unterm Tisch. Und dann haben wir nachmittags noch eine Einheit. Und da wird dann vielleicht auch noch was mit Hunden vorgemacht. Also ich mache meinen Hund mal eben mit. Und da fahren wir 2 Stunden zurück. Das ist vielleicht mein Alltag, aber für den Hund viel, 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 viel zu viel. Wir dürfen davon ausgehen, dass Hunde zwischen 16 und 20 Stunden Ruhe pro Tag brauchen. Und natürlich ist es so, es ist auch bei uns Menschen so, je sensibler, je reizoffener, je reaktiver ich bin, je mehr mich mein Alltag herausfordert, desto mehr Ruhe brauche ich. Und das ist natürlich bei Hunden auch so. Und insbesondere die Hunde, die dann immer so allzeit bereit und immer aktiv und yeah, ich bin da wirken, genau die brauchen aufgrund ihres empfindlichen Sinnessystems, aufgrund dessen, dass sie besonders viel Verarbeitungskapazitäten brauchen, eher an die 20 Stunden Ruhe. Und Ruhe heißt ja nicht Tiefschlaf, sondern das heißt dösen, entspannen können, locker lassen können. Und das kann ich schon in der Bewegung an der Leine durch den Bahnhof, in die Bahn oder zur Abholung, zur Bahn fahren oder Straßenbahn oder was weiß ich. Und dann hier nochmal und da in den Park und hier die Wiese und da nochmal Hundekontakte und da nochmal dies. Und dann bitte mit mir noch essen gehen und abends noch im Anschluss an das Essen mit der Freundin dann bitte noch zur Familienfeier, weil Opa wird 96. Das ist zu viel. Und je sensibler der Hund, desto zu vieler ist das. Also ausreichend Ruhephasen zwischen Aktivitäten sind halt Maximum wichtig. Und auch eine Erholungszeit, also nicht nur über den Tag sowieso, damit überhaupt eine Kapazität da ist, bestimmte Belastungen zu ertragen oder gut verwerten zu können und daraus vielleicht auch Nutzen ziehen zu können, sondern auch eine Erholungszeit nach Aktivitäten, die über den normalen Alltag hinausgehen, ist wichtig. Weil nur dann wird Cortisol abgebaut. Und wir wissen, oder ich sage das jetzt mal und ihr wisst es dann auch, aber im Allgemeinen, wir wissen, dass über den Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenachse Cortisol produziert wird, wenn Stress entsteht. Stress gehört zum Leben, Stress ist normal, den können wir nicht wegdiskutieren. Ohne Stress würden wir uns alle nicht entwickeln. Aber zu viel Stress und vor allen Dingen zu wenig Erholungszeit nach Stress sorgt dafür, dass das Cortisol sozusagen nicht komplett abgebaut wird. Und das bewirkt, dass der Grundstresslevel des Hundes, die Anspannung, die Aufregung, die Überreaktion des Hundes immer stärker wird. Und es gibt Hunde, die brauchen nach einem anstrengenden Restaurantgängchen mit Verkehr durch Großstadt und so weiter, brauchen irgendwie ein Stündchen Dösen im Auto und sind dann wieder fit und frisch und wollen. Und es gibt Hunde, die brauchen mindestens einen Tag Pause am nächsten Tag, um sich davon zu erholen. Und beides ist okay. Das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht verkehrt. Auch wir Menschen sind da sehr unterschiedlich. Und auch das ist okay. Das ist einfach unser Status quo. Und wenn ihr das Reizintegrationstraining, also den letzten Podcast verfolgt habt, dann wisst ihr auch, man kann da noch was drehen. Aber wir können eben und wollen ja auch keinen Hebel ansetzen. Wir wollen ja, dass es für den Hund sich gut anfühlt, dass er irgendwann entspannt an unserem Alltag teilnehmen kann. Und ganz wichtig, wenn ich etwas beachten möchte, ich muss das irgendwie schon bedürfnisorientiert hinbekommen. Also es geht um die Frage, was braucht mein Hund genau jetzt in dieser Alltagssituation, im Café, auf dem Weg zur Bahn, im Bus, im Bahnhof, beim Abholen der Freunde vom Flughafen, auf dem Weg zur Familienfeier, bei der Familienfeier und so weiter. Und das heißt, ja, es kann zum Beispiel sein, ich habe natürlich immer eine Decke dabei. Selbst wenn mein Hund gar nicht auf der Decke liegen wollte, hat er aber das Gefühl, etwas von uns, von zu Hause ist da. Und das ist ein Orientierungspunkt. Für viele Hunde ist auch wichtig, und das ist für mich absolut das Nonplusultra, wenn ich in ein Restaurant gehe, ein Café gehe, dann ist es so, dass wir irgendwo eine Wand im Hintergrund haben, beziehungsweise meine Hunde eine Nische bekommen, in der sie sich mit der Umwelt wenig beschäftigen müssen. Es tobt also nicht hinter ihnen jemand durch und vor ihnen an der Seite und dann wird nochmal drüber weggestiegen. Und wenn ich so einen Platz nicht finde im Café, dann wechsle ich, dann gehe ich woanders hin. Oder ich reserviere und sage, okay, ich brauche eine Wand im Rücken. Ich hätte gern einen, ne, ich beschreibe den Platz, den ich möchte. Optimalerweise gucke ich mir vielleicht Fotos im Internet an, gucke mir die Rezensionen an und sage, ich hätte gern ein Plätzchen an dem Tag, zu der Zeit. Und ich hätte gerne, wenn es geht, in der Ecke mit dem Ausblick und so weiter, einen Platz für mich und meinen Hund. Und das ist absolut Priorität. Und ich finde es auch erstaunlich, dass ganz häufig Menschen, ja, ich sitze vielleicht im Straßencafé. Okay, selbst wenn ich im Straßencafé sitze, dann sitze ich nicht vorne an der Fahrbahn sozusagen, sondern ich sitze an der Wand, die zum Gebäude zeigt. Und vor mir gehen die Leute längs und nicht hinter mir. Und selbstverständlich habe ich dann bei Wärme einen Schattenplatz oder ich habe eine Schattierung dabei. Und natürlich habe ich bei Kälte eine warme Unterlage und sitze eigentlich auch gar nicht draußen. Aber meine Hunde sind gegen Kälte geschützt, gegen Wärme geschützt. Ich habe selbstverständlich immer Wasser dabei. Selbst wenn ich davon ausgehen kann, dass es im Restaurant Wasser gibt, ich habe es trotzdem dabei, weil das ist wichtig. Ich weiß nicht, wie viel gerade los ist. Ich weiß nicht, wie gern das gesehen wird. Ich weiß nicht, ob es da einen Napf hat oder nicht. Wenn es einen Napf gibt, weiß ich nicht, wie er da schon draus getrunken hat. Und mein Hund kriegt für ihn seinen gewohnten Wassernapf, gerne etwas zu kauen etc. Und ich gucke, ob mein Hund gerade Nähe oder Distanz braucht, ob mein Hund in Ruhe gelassen will oder ob eine Hand oder zumindest ein Bein am Hund ist, dass der sich ein bisschen anschmiegen kann. Was ich zum Beispiel nicht tue, ist auf hohen Hockern zu sitzen und mein Hund ist da gar unten am Boden ganz allein und hat die Weitsicht auf den Stangenwald aus lauter Beinen. Kommt nicht in Frage. Entweder ich habe einen Sitzplatz, der in der Nähe meines Hundes ist, wo ich sozusagen dem Hund mal eine Hand anbieten könnte, wo mein Hund Kontakt zu meinen Beinen haben kann, als Stabilisierung sozusagen, oder ich bin dort nicht. Und wenn wir bedürfnisorientiert unterwegs sind, dann hat das immer Prio. Alles andere, Handy, Gespräche, Essen, ist irgendwie nebensächlich. Natürlich verabrede ich mich, wenn ich in die Stadt gehe. Aber es ist trotzdem meine allererste Pflicht und auch mein allererster Wunsch. Mein größter Wunsch ist, dass mein mir anvertrauter Hund, der mitkommt und sagt, okay, wenn du dahin gehst, gehe ich eben mit. Also Wim zum Beispiel würde immer mitkommen, der sagt, ich bin dabei. Aber er vertraut auch darauf, dass das gut werden wird. Oder zumindest für ihn bedürfnisorientiert im Sinne von, er muss sich keine Sorgen machen. Also es wäre ein absolutes No-Go, Bedürfnisse nicht zu beachten. Es wäre ein absolutes No-Go, die Kommunikation des Hundes nicht zu beachten. Also wenn mein Hund sagt, es ist mir zu viel, ich will hier eigentlich weg, ich bin müde, ich will überhaupt gar nicht angefasst werden, von anderen sowieso schon mal nicht. Wenn ich das nicht beachte, was mein Hund mir mitteilt, dann ist das ein No-Go, das geht nicht. Wir sind verantwortlich und die Hunde haben nur uns, um darauf zu achten. Und sie haben nicht die Entscheidung, ob sie mitwollen oder nicht. Und was auch ein absolutes No-Go ist, wenn ich Sicherheit nicht beachte. Begegnung mit anderen Hunden, Begegnung mit anderen Menschen, Begegnung mit Verkehr, mit Müll, kann mega gefährlich sein. Scherben, Rattengift, Essensreste, mit was weiß ich denn drin. So eine schöne knoblauchhaltige Geschichte kann für einen Hund giftig sein. Zu viel Salz, weil mein Hund eine Pommespackung leer ist, ist hochgiftig. Es gibt so viele, ne, das Tomatensandwich, der Tomatensalat, der irgendwo achtlos weggeworfen wurde, giftig für Hunde, nicht gut. Also achtet drauf, Sicherheit muss beachtet werden. Und was ich auch ziemlich no-goig finde, ist, wenn einfach die Sinne bzw. die Wahrnehmung meines Hundes nicht beachtet wird. Also Hunde hören extrem gut. Und ich finde es auch immer wieder bemerkenswert, dass Hunde ja, und das müssen wir uns vergegenwärtigen, die gehen mit ihrer Nase direkt auf Höhe von Autoabgasen. Also die kriegen die ganzen Abgase echt in die Nase gepustet. Und das ist nicht nur, weil sie so verdammt gut riechen, nicht schön, sondern es ist auch saumäßig ungesund. Und es ist eben so, dass mein Hund, wenn ich in ein Café gehe, also die haben am Anfang für Lys immer noch eine Box mitgeschleppt und die ist natürlich mit dem Hund gewachsen. So eine ganz leichte, die man so mit Reißverschlüssen zumachen kann, also was ganz Leichtes, was man wie so eine Kunstmappe tragen kann, also sehr, sehr mobil. Aber natürlich mit wachsender Größe meines Hundes auch größer. Ist blöd, wenn ich einen Dogge habe. Dann muss ich eben schauen, dass ich vorher den Raum so reserviere, dass mein Hund da wirklich liegen kann und dann nicht irgendwo zwischen zwei Stühle gequetscht vegetieren muss. Das finde ich wichtig, wenn mein Hund mit in den Alltag soll. Und jetzt können wir uns mit der Frage beschäftigen, was denn mein Hund eigentlich davon hat. Und was vielleicht mein Hund gar nicht auf seiner, ja, das wird er vielleicht jetzt nicht für sich so nennen, weil es nicht irgendwie lecker Essen ist oder sowas. Aber wenn mein Hund bestimmte Dinge kennenlernt, also ich bin zum Beispiel mit meinen beiden Ridgebacks und meinem kleinen Spanienmix, bin ich ja ständig mit der Bahn durch Hamburg gefahren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Auto. Und die waren, ich habe das natürlich sorgsam aufgebaut. Ich habe meine Welpen immer auf dem Schoß gehabt. Ich habe dafür gesorgt, dass ich nicht zur Rush Hour gefahren bin. Also meinen Feierabend abends habe ich dann meist, so lange bis meine Hunde da richtig cool mit wurden, habe ich noch am Arbeitsplatz verbracht, um nicht während dieser Rush Hour sozusagen in der Bahn zu stecken, sondern bin dann eben später nach Hause gefahren, habe mich da mit den Hunden noch beschäftigt und so weiter. Und was ich aber hatte und was mich total, ja, was so schön war, weil sie so viel teilhaben konnten, war, dass sie dadurch so offen waren und so flexibel. Und sie haben mir so vertraut, weil sie wussten, okay, wenn die da sich entspannt hinsetzt. Ich habe natürlich, wenn ich in der Bahn saß in Hamburg, also in der S-Bahn, habe ich einen Viererplatz besetzt. Ich bin halt sehr früh und sehr spät gefahren und habe meinen Hunden Decken hingelegt und habe mich sozusagen als Riegel vorne in den Vierersitz gesetzt, damit meine Hunde dahinter ihren Raum hatten. Und ich bin eher ausgestiegen oder ich habe mich hinten bei den Fahrrädern, da wo der Raum für Fahrräder ist, hingesetzt und habe auch da dafür gesorgt, dass meine Beine sozusagen einen Riegel darstellen kann, an die Hunde kommt. Und wenn das nicht möglich war, bin ich ausgestiegen. Und das ist dieses, darauf haben meine Hunde vertraut. Und durch dieses Vertrauen konnten sie Flexibilität und Offenheit entwickeln. Die waren an jedem Urlaubsort mit. Und das nicht nur, weil, oh Gott, ne, also man, die haben dann irgendwann im Alter, so ab 12, 13, haben die gesagt, ach, muss jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir natürlich unsere Urlaube anders gestaltet. Aber bis dahin waren die in Cafés, im Restaurant. Ich bin mit denen zum Flughafen gefahren, habe Menschen abgeholt, die waren regelmäßig in der Bahn, die waren in Hamburg unterwegs, die sind aber mit mir auch wandern gegangen und kraxeln gegangen und alles Mögliche. Und sie hatten diese Offenheit und dadurch aus der Offenheit dafür, dass so die Welt ja auch ganz spannend sein kann und dass man vielleicht interessante Dinge entdecken kann oder einfach Dinge auch mal ganz gepflegt ignorieren kann, das hat sie mit ganz viel Lebenserfahrung beschenkt. Und wenn ich Offenheit und Flexibilität und die Lust am Explorieren, die Lust an Erfahrungen zu machen und Vertrauen in mein Gegenüber als Backup, ne, ihr wisst, Co-Regulation, Backup und so weiter, dann steht daraus Souveränität. Und Souveränität und so ein authentisches wird schon passen, ist ganz großartig. Selbst für so extrem territorial veranlagte Hunde wie die Ridgebacks, die waren einfach cool und das nicht, weil sie ausgeschaltet waren, sondern weil sie gesagt haben, wird schon passen. Und natürlich war der Anfang, Odongo war ein Hund, der geschnappt hat, wenn man ihn anfassen wollte. Natürlich habe ich aufgepasst, wie irre, dass der nicht einfach angefasst wird. Das war meine Aufgabe, das war mein Job. Und kleinen Reiko als schwer traumatisierter Hund hat erst immer unter meinen Beinen gelegen. Also wir haben den mit, wir alle anderen, also wir drei, die beiden Ritschbecks und ich, wir haben den immer abgeschirmt. Wenn ich auf dem Bahnhof stand, hat der immer hinter mir gelegen oder zwischen meinen Beinen gesessen und davor habe ich die Ritschbecks positioniert. Der war immer gesichert und dieses Vertrauen, was er dadurch entwickelt hat, hat ihm das Gefühl gegeben, die Welt doch ein bisschen erkunden zu können, Schritt für Schritt und mehr Offenheit zu entwickeln, weil er wusste, wenn er nicht kann, sind wir da. Und dadurch ist der Hund so viel offener, so viel flexibler, so viel fröhlicher, so viel erfahrener und somit so viel souveräner geworden. Und das war toll. Ja, und dann gibt es noch so, also ich bin da, ihr merkt es schon, ich würde nie sagen, tu es nicht. Ich würde immer nur sagen, achte auf die Dosis, achte darauf, was dein Hund mitbringt. Also der Hund entscheidet, nicht wir. Und wenn es um Selbstwirksamkeit des Hundes geht, wissen wir ja, wie wichtig Kommunikation ist, dass unser Hund sagen darf, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr und dass das immer Prio hat vor, ne, nett mit der Freundin, schade auch, komm, lass uns telefonieren oder wir gehen halt mal spazieren dann statt und verlassen das Café und suchen uns den nächsten Park. Vielleicht überlege ich mir auch schon, wo gehe ich denn essen, wo habe ich denn vielleicht die Möglichkeit auszuweichen und ich übe das mit meinen Hunden, indem ich in eins dieser Schnellrestaurants, deren Namen ich jetzt nicht sage, gehe, weil ich weiß, ich kann mir da mein Essen nehmen, mein Getränk nehmen. Also Essen tue ich da meist nichts, aber ich nehme irgendwie einen Kaffee oder so. Und ich kann jederzeit gehen, wenn es für meine Hunde zu viel wird. So mache ich das auch mit Hundegruppen im Hundeschulkontext, wenn ich da hingehe. Ich sage das vorher an, ich bestelle den Platz, ich reserviere sozusagen die Ecke, wo wir sitzen. Die ist nicht weit vom Ausgang und die ist so, dass wir nicht, also wir sind in einer Ecke, wo keiner an uns vorbeigeht sozusagen. Und es kann jederzeit gegangen werden. Ist ganz, ganz wichtig, um das auch aufzubauen. Ne, Reizintegrationstraining. Und diese Souveränität, die Hunde daraus gewinnen, diese Gelassenheit, die entsteht, diese Lebenserfahrung, die wächst und das Vertrauen, das wächst. Und die daraus entstehende Offenheit und Flexibilität, die ist eben nicht nur für mich wertvoll, sondern der Hund erfährt den Alltag vielleicht auch als, ja, passt schon. Und das ist etwas, was extrem wertvoll ist. Aber es orientiert sich am Hund, nicht an uns. Ja, und dann haben wir so, ich glaube, wir Kynagogen sind so, wenn die Hunde auf dem Weihnachtsmarkt sehen, die da vor sich hinfrieren und an den Füßen ihrer angetrunkenen Menschen stehen, da rollt es uns ein bisschen die Fußnägel auf. Ja, das ist auch so. Also wenn wir uns jetzt mit so Weihnachtsmarkt, Flughafen, Bahnfahren und so weiter beschäftigen, dann kann man sagen, okay, Weihnachtsmarkt, meist kalt, finde ich schon mal schwierig. Also ich müsste dann, wenn ich dorthin gehen wollte, meinen Hund extrem gut gegen Kälte schützen. Wir sind mit kleinen Lüs auf den Weihnachtsmarkt gegangen, weil das, also über den Weihnachtsmarkt als Übung und sind aber nicht, also oder ich habe sie mal auf dem Schoß gehabt für einen kleinen Moment, wenn ich was gegessen habe, aber wir haben da nicht innegehalten und vor allen Dingen haben wir dort keinen Alkohol getrunken, weil Hunde unsere motorischen Veränderungen und Glühwein knallt, das wisst ihr. Also unsere motorischen Veränderungen kommen beim Hund an und das ist total verunsichernd. Und was wir wollen, ist Vertrauen. Und was eben auch noch so ist, wenn so ein Weihnachtsmarkt voll ist, das heißt, ich gehe da nicht, dann, wenn sie alle da stehen und die Glühweinfässchen schon fast leer sind, weil sonst landet der Hund in einem Beinwald, der sieht nur irgendwelche Stangen und muss irgendwie gucken, dass er durchkommt. Wenn ich dort also hingehe, dann suche ich mir eine Position, ich überlege mir, wann gehe ich dahin. Ich achte extrem auf Sicherheit, weil da liegen überall Essensreste rum, die bestimmt nicht gerade gesundheitsfördernd sind für den Hund. Es gibt richtig viel Müll und ich möchte meinen Hund nicht als Müllsammler haben. Und es gibt einfach unheimlich viel alkoholisierte Menschen. Dazu werde ich nicht gehören, aber ich gehe eben auch zu Zeiten, wenn ich das denn tue, damit meine Hunde da teilhaben können und davon etwas lernen können und vielleicht das auch ganz spannend finden. Also wir haben mit Lüs dann schöne Versteckgeschichten da gemacht und sie fand das auch ganz toll, da irgendwie was mit den Beutelchen zu machen. Findet sie sowieso toll, das mag sie auch überall tun. Das war für sie wertvoll und es hat ihr stärkt ihre Souveränität und Gelassenheit. Aber ich habe einen ganz, ganz großen Job in puncto Sicherheit. Und wo positioniere ich mich? Wann gehe ich dorthin? Also was tue ich wie? Und wenn ich jetzt zum Beispiel an den Bahnhof denke oder ja, nehmen wir mal den Bahnhof. Da gehe ich natürlich jetzt gerade am Anfang nicht zum Berufsverkehr hin. Ich gucke mir an, wie lange bin ich da? Ich gehe mit meinem Hund vielleicht einmal über den Bahnsteig. Also wenn ich einen Nicht-U-Bahnhof habe, ist das ganz schön. Achte natürlich auch da wieder auf Müll und auf Scherben zum Beispiel und auf Essensreste. Und wenn mein Hund wirklich Freude daran hat und keinen Stress hat, dann mache ich da vielleicht auch Beschäftigung, damit das Ganze ein bisschen sinnstiftend ist. Aber ich mache die Dosis so, dass mein Hund nicht in diesem Beinwald landet, weil das ist wirklich, wirklich, ja, ne, Hunde sind nicht so groß wie wir, die haben keinen Überblick, die sehen unglaublich viele Beine um sich herum und sollen sich dann irgendwie am besten noch an entspannt, also an lockerer Leine an uns orientieren. Das ist ganz, ganz schwierig. Also schaut euch um, wann ihr was tut und wo ihr was tut und wie ihr das gestaltet und Hände weg vom Alkohol und vom Handy, wenn es um Hund geht. Grundsätzlich sollten wir also einschätzen, welche Erfahrung hat mein Hund bisher gemacht, welche Genetik bringt mein Hund mit, also wie sensibel reagiert mein Hund auf Reize, auf stärkere Reize, wie gut kann mein Hund die verarbeiten, ausschalten, ignorieren etc. Ja, welche positiven, aber eben auch welche negativen Erfahrungen haben eventuell mein Hund geprägt oder auch der Mangel an Erfahrung, wenn mein Hund sehr isoliert aufgewachsen ist, dann ist der jetzt nicht gerade bestens auf Öffentlichkeit vorbereitet. Das sind winzige Schritte. Wieder Verweis auf Reizintegrationstraining. Und das finde ich auch wichtig. Wie stabil kann ich denn mit Reizen umgehen und meinen Hund unterstützen? Wenn ihr euch den Podcast Nummer 14 anhört, da geht es um Koregulation. Da wird klar, dass Hunde ganz viel und ziemlich lange in ihrem jungen Leben, später ist das anders, aber sich gar nicht runterregulieren können, genauso wie kleine Kinder das nicht können. Die brauchen uns als, ja, als Unterstützung, wenn sie aufgeregt sind, als, ja, ich sag jetzt mal, als Spannungsableitung, als haltgebend, eben als Backup, als Koregulation. Und wenn ich das nicht geben kann, weil ich total aufgeregt bin, weil ich jetzt gerade mit der besten Freundin darüber spreche, was weiß ich, dass ich mich scheiden lassen will, dann ist das sicherlich nicht gerade der Kontext. Also nicht, dass hier Gerüchte entstehen, das will ich natürlich nicht. Dann ist das nicht der Kontext, wo mein Hund von mir super gut koreguliert werden kann und ich auf ihn achte. Also bitte, ne? Auch eine wilde Geburtstagsparty mit viel Alkohol, nee. Das ist so ein Ding. Und ich darf mich fragen, wie viel Ruhe braucht und bekommt mein Hund denn tatsächlich so im Alltag? Ist es so, dass mein Hund ja eher der 16-Stunden- oder eher der 20-Stunden-Typ ist? Und gebe ich dem die auch? Oder sind da vielleicht jeden Tag drei Kinder, die durchs Haus toben mit Spielkameraden und im Garten wird ständig gemeinsam Ball gespielt und so weiter, dann ist das als Alltagsdosis absolut, absolut genug und wahrscheinlich schon eher zu viel. Also bitte seid da realistisch und seid da objektiv und wenn ihr euch unsicher seid, dann macht mal so ein Tagebuch und sagt mal, wann hat mein Hund geruht, wann hat mein Hund gedöst, wann haben wir einfach irgendwo abgehangen. Also und hatte ich das Gefühl, dass mein Hund davon mehr oder weniger braucht? Und versucht da so ein bisschen reinzukommen und zu gucken, dass ihr so nochmal einen neuen Blick vielleicht auf euren Hund werft. Und die Frage ist eben auch, hat euer Hund die Kapazität, diese Lebenserfahrung zu machen? Und wenn es ein Sensibelchen ist mit einer schwierigen Geschichte, dann ist es erstmal so, dass der normale Alltag im Sinne von zu Hause sein, Gassi-Runde, Beutelchen-Spiele, ab und zu einen anderen Hund treffen, Begegnung an der Leine haben oder eben nicht Kontakte, aber Begegnungen und so weiter, das ist vollkommen ausreicht. Und dann wäre es unfair, den Hund zu mehr zu drängen. Und dann kann ich eben schauen, wie geht mein Hund damit um. Und wenn ihr da unsicher seid, was ich verstehen kann, weil man manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen eben nicht, weil man mit seinem Hund ja nun zusammenlebt und wir leben ja auch zum Glück sehr eng mit unseren Hunden, dann würde ich euch empfehlen, euch Unterstützung zu suchen in einer Kynogogik-Hundeschule. Wenn ihr da ein Verzeichnis braucht, das findet ihr auf der Kynogogik-Website. Wir sind natürlich immer darum bemüht, dass das alles noch wächst und dass es noch viel mehr Kynogogik-Hundeschulen, Beraterinnen, Unterstützerinnen, Coaches und so weiter gibt. Aber vielleicht ist es dann manchmal auch, wenn nichts in eurer Nähe ist, vielleicht ist es dann ein Seminar, vielleicht ist es, gibt es irgendwo ein Angebot, was zumindest mal für ein kompaktes Wochenende oder eine Kundin wird jetzt demnächst zu mir kommen, da freue ich mich schon drauf, die wohnt ganz, 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 ganz im Süden und macht aber Urlaub hier so ungefähr auf der Ecke und hat halt mehrere Einzelstunden gebucht. Und auch sowas kann ich machen. Also sucht euch Unterstützung, wenn ihr ja, Hilfe dabei braucht, euren Hund und euren Alltag und euer Leben und das, was für euch geht und das, was sich für euch entwickeln kann, gemeinsam einzuschätzen. Und um Hilfe zu fragen, ist immer ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche. Und wenn ihr mal ein Seminar bucht, also ich finde es immer großartig, dass Menschen sich auf den Weg machen, so viel für sich und mit ihrem Hund tun zu wollen, weil das ist immer ein Zeichen und ein Ausdruck von unglaublicher Zuneigung oder Liebe zum Hund. Und das ist sowas von wertvoll und manchmal vielleicht auch einfach total spannend. Man lernt neue Leute kennen und man lernt neue Fähigkeiten und kriegt einen neuen Blickwinkel und man hat Austausch. Ja, und wenn es dann einmal nicht gefallen hat, dann muss man es ja nicht wieder machen. Davon gehe ich aber nicht aus. Ja. Und wenn du Menschen unterstützen willst, ihre Hunde in ihrem Alltag koregulieren zu können, ihnen ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse ihres Hundes vermitteln willst oder einfach nur ganz viel Wissen über Hunde und ihre Menschen sammeln und praktische Erfahrungen in der Anleitung von Mensch-Hund-Teams machen möchtest, dann möchte ich dir unsere Ausbildung zur Kynagogik-Beraterin empfehlen. Der nächste Jahrgang beginnt im September 2026. Alle Infos findest du dazu wie immer auf unserer Website www.kynagogik.de. Ja, oder du meldest dich gerne per Mail, wenn du irgendwie Fragen hast oder wir vereinbaren einen Telefontermin oder ähnliches. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen. Empfehle uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal. Deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen. Der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.